Also es handelt sich tatsächlich um zwei bislang unbekannte Gutachten aus dem Hausarchiv des IFZ. Die sind dort vor kurzem freigegeben worden. Ein Gutachten stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1964, da steht kein Datum drauf. Ein anderes aus dem Jahr 1980. Und beide Gutachten sind wahrscheinlich in Auftrag gegeben worden von großen Verlagshäusern, im zweiten Fall von dem Verlagshaus C.H. Beck in München, mit der Frage, lohnt es sich, das gewichtige Werk von Raoul Hilberg, The Destruction of the European Jews, mit über 1000 Seiten ins Deutsche zu übersetzen. Das ist natürlich eine große Leistung, sowas zu übersetzen, und das ist auch eine große Anstrengung, auch für einen großen Verlag. Und das ist völlig normal, dass der Verlag sich vorher dort also beraten lässt, auch von Zeithistorikerinnen und Zeithistorikern. Und beide Verlage, wahrscheinlich der Trümmer-Knauer Verlag und der C.A. Beck Verlag, haben sich also an das damals führende Deutsche Zeitinstitut gewandt, nämlich das Institut für Zeitgeschichte in München, das sozusagen damals eine Monopolstellung hatte auf diesem Gebiet, und haben gefragt, lohnt es sich denn, diesen Hilberg zu übersetzen ins Deutsche und schließlich herauszugeben. Interessant ist eben, dass beide Gutachten zunächst damit beginnen, den Hilberg zu würdigen für seine Quellenarbeit, für seine Sicht auf den Holocaust, für seine Interpretationsleistung, auch für die Akribie, mit der er das Ganze betrieben hat. Und dann nach so ungefähr einer Seite zum Schluss kommen, trotzdem empfehlen wir, den Hilberg nicht zu übersetzen. Und das ist für das Jahr 1964 noch vielleicht einigermaßen nachvollziehbar, für das Jahr 1980 dann schließlich eigentlich gar nicht mehr. Und das war wirklich auch etwas, was mich erstaunt hat, als ich das Dokument mein Kollege Götz Ali mir präsentiert hat, der das im IFZ-Archiv gefunden hat. Denn wir wissen, 1979 gab es die große Serie Holocaust, die wirklich ein Straßenfeger in der Bundesrepublik Deutschland war und die auch ein unglaublicher Katalysator war für die Aufarbeitung, für das Bewusstsein, Bewusstwerden der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Der Judenmord ist nichts Fernes, der ist inmitten unserer Gesellschaft vor damals 40 Jahren passiert. Und das ist eine Sache, der wir uns auch annehmen müssen, die auch in unseren Erinnerungskonsens hineingehört. Und dass dann das führende Deutsche Zeitinstitut 1980 nach diesem Holocaust-Boom sozusagen zum Ergebnis kommt, nein, es würde sich nicht lohnen, den Hilberg zu übersetzen, das ist doch schon ziemlich erstaunlich und hat tatsächlich wahrscheinlich dazu geführt, dass das Ganze sich noch verzögert hat bis ins Jahr 1982, als dann schließlich ein kleiner linker Berliner Verlag, Olle und Wolter, den Hilberg auf Deutsch herausgebracht hat.
Ist es so, dass dieses Werk nicht nur gewichtig, sondern vielleicht so wichtig ist oder gewesen ist, dass eine Veröffentlichung vielleicht Leute, die ihren Namen nicht gerne im Zusammenhang gehört hätten mit einem solchen Werk, gezielt verhindert worden wäre? Steile These, aber vielleicht ist es ja auch nicht so. Was ist deine Meinung?
Tatsächlich hat Raoul Hilberg auch schon gesagt, mein Buch ist eigentlich in den Händen eines Staatsanwalts eine Waffe, denn er kann sich im Personenverzeichnis, was am Ende dieses Buches sehr ausführlich dokumentiert ist, sehr genau anschauen, wer für welche Taten verantwortlich war und welche Funktion im Mordapparat hatte. Und es gab natürlich personelle Kontinuitäten. Wir wissen heute, es gab keine Stunde 0 1945, wo plötzlich alle Eliten davongejagt worden sind und dann nie wieder aufgetaucht sind, sondern es gab ja viele personelle Kontinuitäten, auch in Ministerien, denen sich Hilberg in besonderer Weise gewidmet hat. Er hat sehr deutlich gemacht, welche Rolle das Auswärtige Amt beispielsweise bei der Judenvernichtung gespielt hat. Lange vor Büchern wie das Amt, über das wir ja später sehr, sehr viel diskutiert haben, war bei Hilberg schon nachzulesen, wie stark die Diplomaten des Auswärtigen Amtes, wie stark einzelne Abteilungen des Auswärtigen Amtes in den Holocaust involviert gewesen sind. Also insofern tatsächlich, das Buch hätte tatsächlich auch für Strafprozesse vielleicht in Deutschland noch sorgen können. Es gab tatsächlich auch die Schreiben einzelner Staatsanwälte an Hilberg mit der Bitte und mit der Nachfrage, gibt es die Absicht, das Buch zu übersetzen? Wir brauchen es sozusagen auch für unsere Arbeit, um die Strafverfolgung weiter voranzutreiben und zu forcieren. Das ist sozusagen der eine Punkt, der politische Punkt. Es kann natürlich auch ganz einfache, deshalb habe ich gesagt, 64 ist das Ganze noch etwas nachvollziehbarer als 1980, die Ablehnung. Der Holocaust war bis in die 70er, 80er Jahre galt als jüdisches Thema. Als Thema der jüdischen Geschichte. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Israel, auch in den USA. Das war kein Thema, was sozusagen breit rezipiert worden ist und was breit in der Öffentlichkeit Widerhall gefunden hat, sondern das war ein Thema der jüdischen Geschichte und das galt sozusagen auch in dieser dort verortet und war noch kein Zentralbestandteil deutscher Geschichtsschreibung, wie es heute zum Beispiel auch, auch ist. Und man darf nicht vergessen, in den 60er Jahren erscheint mit Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem ein Buch, was sehr viel leichter zugänglich ist, was sehr viel leichter lesbar ist als der Hilberg, der sehr komplex ist und sehr schwierig zu lesen und wo sie natürlich die, wo du natürlich die ganzen Zahlen hast, die ganzen Hierarchien, die verschiedenen Verantwortungsbereiche. Das ist kein leicht zugängliches Werk und das Werk von Arendt war sehr viel leichter zu rezipieren, versprach eine sehr viel höhere Leserschaft und höhere Verkaufszahlen. Solche Banalitäten, in Anführungsstrichen, können natürlich auch erklären, warum ein Hilberg sozusagen keine Chance auf dem deutschen Buchmarkt hatte, 1964 zumindest.
Wenn ich jetzt sage, es ist Sache der Opfer bzw. einer großen Opfergruppe, der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts, ist das nicht ein bisschen doppelgesichtig, wenn ich auf der einen Seite sage, es ist eben es ist eine jüdische Aufgabe, diese Geschichte zu schreiben, und auf der anderen Seite vielleicht sogar sage, Jüdinnen sind zu nah dran an dieser Sache, schreiben zu sehr aus einer Opferperspektive?
Na klar, also niemand argumentiert widerspruchsfrei, das tun wir ja heute auch nicht. Und heute sind wir natürlich klüger und wissen, wie sozusagen dass der Holocaust eben kein Außenseiterthema mehr ist, sondern heute ein wichtiges Thema ist. Wir haben jetzt seit April diesen Jahres den ersten Holocaust-Lehrstuhl in Deutschland. Das zeigt nochmal die Bedeutung und vor allen Dingen auch den langen Weg, den dieser Bestandteil der deutschen Geschichte sozusagen gehen musste, den langen, hindernisreichen Weg, den dieser Bestandteil und auch nicht konfliktarmen Weg, den dieser Bestandteil der deutschen Geschichte gehen musste, bis er sozusagen auch in der akademischen Welt Anerkennung gefunden hat und nicht nur als jüdisches Thema, sondern als Thema der deutschen Geschichte. Und das ist tatsächlich, dass das auch problematisch war und auch zum Teil sozusagen die Argumentation schwierig war, das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Aber hinterher sind wir sozusagen immer klüger. Wir sollten uns heute natürlich nicht als Moralapostel oder Schuldzuweiser oder Ankläger aufführen, nur weil wir später geboren sind und heute Dinge anders bewerten können und das heute eben ein wichtiger Erinnerungsbestandteil ist. Das müssen wir heute so hinnehmen und müssen sozusagen auch als Teil der Geschichte sehen. Deshalb ist es ja auch so wichtig, nicht nur die Geschichte des Holocaust zu schreiben, sondern auch die Geschichte der Holocaust-Geschichtsschreibung sich anzuschauen. Wie wird der Holocaust eigentlich selber Teil der Geschichte? Wie gewinnt man eigentlich Wissen über den Holocaust? Und das war bei Roy Hilberg, das ist eben auch interessant, zunächst erst der Zugang über die Täterdokumente. Und das ist auch etwas, was sein Werk ausmacht. Er hat ja sozusagen vor allen Dingen auf der Grundlage der Dokumente des Nürnberger Prozesses geschrieben. Das waren vor allen Dingen Täterdokumente. Und was Hilberg schreibt, ist eine Geschichte des Holocaust erstmal nur aus der Täterperspektive. Die Opfer kommen vor, aber wirklich nur am Rande vor. Zunächst geht es nur darum, den Mordprozess als solchen aus der Täterperspektive zu erklären. Und deshalb ist das Buch eben auch so wichtig, weil es die erste Gesamtdarstellung eigentlich war, die versucht hat, das Gesamtgeschehen, das gesamte Mordgeschehen in ganz Europa analytisch zu fassen und ihm da sozusagen einen analytischen Rahmen auch zu geben.
Wenn er konsequent eben, also wenn das Neue oder das Besondere auch zu dieser Zeit an oder auch vielleicht immer noch an Raoul Hilbergs Werk ist, dass er eben so konsequent aus der Täter- und Täterinnenperspektive letztlich geschrieben hat, dann lässt sich ja auch die These vom Volksverführer und vom verführten Volk sozusagen, also ich denke jetzt beispielsweise an den Hitlerfaschismus, wie es in der DDR hieß, ein kleiner Kreis vielleicht von Wirtschaftsmagnaten und einigen verrückten hohen Nazis, ja nicht mehr wirklich halten. Ist es so, dass er auch Hilbergs Herangehen an den Holocaust auch ein bisschen den Weg vielleicht geebnet hat in so eine Sichtweise der vielen, die mitmachen, die mitgemacht haben?
Ja, absolut. Das ist sozusagen das, warum sein Werk auch so bahnbrechend war. Was er gezeigt hat, ist, dass der Holocaust eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe des deutschen Volkes war. Eine Aufgabe klingt natürlich sozusagen zynisch, aber so wurde es eben damals gesehen. Und er hat eigentlich gezeigt, dass das vom evangelischen Pfarrhaus ging, die Arianachweise ausgestellt haben, halt bis zu den Reichsministerien. Jedes einzelne Element der deutschen Gesellschaft und der deutschen Ministerialbürokratie war an diesem Völkermord beteiligt. Und das hat Hilberg gezeigt, dass eine Gesellschaft, eine moderne Gesellschaft, eine moderne bürokratische Gesellschaft, die kann einen Wohlfahrtsstaat garantieren, die kann Sicherheit garantieren, sie kann aber auch einen Völkermord durchführen, wenn es sozusagen ihr Ziel ist. Und das war eigentlich die große Leistung von Hilberg, dass er gezeigt hat, das war nicht das Werk einzelner Antisemiten, die vielleicht besonders eifrig waren und sozusagen ihre antisemitischen Wahnvorstellungen in einen Völkermord umsetzen wollten. Das war auch nicht das Werk eines Einzelnen namens Adolf Hitler, sondern die gesamte deutsche Gesellschaft war an diesem Mordprozess beteiligt. Und es waren sehr viele kleine Rädchen, die dieses Getriebe nicht nur am Laufen gehalten haben, sondern die es auch angestoßen haben. man darf nicht vergessen, Lieberg hat ja sehr deutlich auch die Rolle der Deutschen Reichsbahn bei der Judenvernichtung, bei der Deportation untersucht und hat sich wirklich im Einzelnen angeschaut, wie war es eigentlich möglich, dass man Juden aus Griechenland mit der Bahn bis nach Auschwitz gebracht hat. Wie ist diese logistische, auch hier klingt das Wort Leistung komisch und zynisch, aber wie war diese logistische Leistung eigentlich möglich? Warum hat man solche Anstrengungen unternommen, um einen Völkermord durchzuführen, wo das der Krieg eigentlich sozusagen hätte im Vordergrund stehen müssen und das Gewinnen des des Weltkrieges? Das war eigentlich das große Verdienst von Hilberg, sich das nochmal genauer anzuschauen und nachgewiesen zu haben. An diesem Völkermord war nicht nur Einzelne, sondern war die gesamte deutsche Gesellschaft beteiligt.
Mhm. Genau, ein Verdienst Hilbergs sei eben gewesen, dass diese These zu oder diese Forschungsergebnisse von den vielen zu einer Art Konsens geworden ist, zu einem erinnerungspolitischen Konsens, nicht nur in der deutschen Gesellschaft sicher. Und jetzt scheint es ja seit einiger Zeit so, als ob dieser Konsens sich vielleicht auflösen würde, in jedem Fall aber angegriffen wird. Also ich denke da beispielsweise an die AfD und ihre VertreterInnen, die dann beispielsweise vom Denkmal der Schande sprechen, wenn es um das Denkmal für die ermordeten Juden Europas geht hier in Berlin, oder eben mit der Aussage, dass man ja auch die Wehrmacht wohl mal wieder feiern würde dürfen für ihre Erfolge. Ist das einer der Gründe für die Tagung jetzt?
Also um ehrlich zu sein, als ich begonnen habe, die Tagung vor 2 Jahren zu planen, war das noch nicht abzusehen. Ne? Trotzdem bin ich jetzt froh und glücklich, dass die Tagung eigentlich zum richtigen Zeitpunkt kommt. Denn es ist tatsächlich wichtig, ich sehe es auch so, der Erinnerungskonsens ist bedroht, weil er nicht nur sozusagen an den äußersten rechten Rändern in Frage gestellt wird, sondern weil er sozusagen auch in der Mitte der Gesellschaft so langsam in Frage gestellt wird. Also die Äußerung von Alexander Gauland, dass man ja auch die strategischen Leistungen der Wehrmacht sehen müsse und nicht nur die verbrecherische Organisation, die ist natürlich so nicht haltbar. Und diese Aussage trifft eben jemand, der nicht am äußersten rechten Rand steht, sondern der einen gut bürgerlichen Hintergrund eigentlich hat und der auch lange ja in der CDU aktiv war. Und ich habe den Eindruck, dass das also wieder salonfähig wird und gesellschaftsfähig wird. Und deshalb ist es umso wichtiger, auch mit Raoul Hilberg im Übrigen darauf hinzuweisen, das hat er nämlich sehr, sehr stark in seinem Werk schon 1961 getan, sehr genau nachzuschauen, wie stark die Wehrmacht eigentlich involviert war in diesen Mordprozess. Dass der Mordprozess eigentlich in seiner Dimension ohne die Beteiligung der Wehrmacht überhaupt nicht vorstellbar gewesen wäre. Und das sozusagen auf mehreren Ebenen hat Hilberg das sehr genau nachgewiesen aus den Akten, die er gelesen hat. Er hat hat selbst nach eigener Aussage über 40.000 Akten sich angeschaut zum Holocaust, um sein Bild zu gewinnen, um seinen analytischen Rahmen dazu zu gewinnen. Und umso wichtiger ist diese Tagung, um nochmal zu zeigen, die Holocaust-Erinnerung ist wichtig, die Holocaust-Forschung ist wichtig und es ist auch wichtig, sie anzuschauen, wie die Holocaust-Geschichtsschreibung eigentlich selber zum Stück Geschichte wurde, wie diese Entwicklung eigentlich selber ablief. Wir können uns ja nur über diesen Konsens erneut verständigen, wenn wir wissen, wie schwer war der Weg eigentlich hin zu diesem Konsens und wie hindernisreich war dieser Weg auch zu diesem Konsens, gerade dann, wenn er wieder in Frage gestellt wird.
Nun ist ja die Tagung nicht nur eine Tagung zur Feststellung der Ist-Zustände deutscher Erinnerungskultur, auch wenn das bestimmt auch Thema sein wird, sondern vor allen Dingen eine Tagung zu Raoul Hilberg, zu Person und Werk. Gibt es denn da etwas, was du jetzt aus wissenschaftlicher Sicht von der Tagung erwartest oder worauf du dich da besonders freust?
Also ich freue mich natürlich auf alle Vorträge. Es wird über 20 verschiedene Vorträge geben, Abendgespräche und so weiter. Und es sind wirklich interessante Themen dabei, auf die ich persönlich auch sehr gespannt bin. Es geht zum Beispiel in einem Vortrag einer kanadischen Kollegin Doris Bürgen darum, einmal zu schauen, welche Gender-Aspekte lassen sich eigentlich in Hilbergs Werk finden. Und das ist natürlich eine Fragestellung, das ist eine moderne Fragestellung, die wir jetzt an ein altes Werk anlegen. Aber ich bin äußerst gespannt, was Doris Bürgen dazu zu sagen hat. Es geht in einem ganzen Panel darum, die Sprache Hilbergs sich nochmal genauer anzuschauen. Die Semantik, wie beschreibt man eigentlich mit wissenschaftlicher Sprache einen Völkermord? Auch das finde ich ist hochinteressant. Es wird auch nochmal um den Konflikt zwischen Hannah Arendt und Raoul Hilberg gehen, die nämlich, auch wenn sie sich inhaltlich nahe lagen, eigentlich also Spinnefeind gewesen sind. Und das wäre auch nochmal interessant, das nochmal genauer sich anzuschauen, warum das eigentlich so gewesen ist. Und wir werden zum Beispiel in einem Panel auch über die Grenzen von Hilbergs Werk sprechen. Zum Beispiel über die fehlende Opferperspektive in seinem Werk oder andere Dinge, ob er vielleicht zu stark sich auf die Dokumente fokussiert hat des Nürnberger Prozesses. Es waren natürlich auch Verteidigungsdokumente der Leute, die dort angeklagt waren. Ist er vielleicht zu stark auf deren Verteidigungsstrategie auch reingefallen und hat das sozusagen kritiklos übernommen. Also es wird keine hagiographische Tagung, wo es jetzt nur darum geht, zu sagen, welche großen Verdienste Hilleberg hatte, sondern wir werden natürlich auch kritisch darüber sprechen. Und im besten Falle geht von der Tagung einfach ein Impuls aus, Hilleberg nochmal neu zu entdecken. Ich glaube, es ist, es wurde mal über Hilbergs Werk gesagt, über diesen 1000-Seiten-Schinken, über den wir schon sprachen. Es ist das am meisten genannte, aber am wenigsten gelesene Werk der Holocaust-Geschichte. Was im Übrigen auch nachvollziehbar ist. Ich habe ja schon gesagt, es ist jetzt kein leicht zugängliches und kein leicht lesbares Werk. Aber vielleicht liefert diese Tagung nochmal einen Impuls, doch nochmal genauer in Hilleberg reinzuschauen und vielleicht auch den neu zu entdecken. Und wichtig wäre mir eigentlich, dass Impulse von dieser Tagung ausgeben, auch sich zu fragen, was hat Hilleberg uns heilig heute noch zu sagen für die Holocaust-Forschung, auch für die künftige Holocaust-Forschung, die ja lange noch nicht abgeschlossen ist. Ein wichtiges Motto von Hilleberg war eigentlich immer, die Forschung ist nicht vorbei, die Forschung muss immer weiter vorangetrieben werden. Es müssen neue Fragestellungen an alte Wissensbestände angelegt werden, um sozusagen zu neuen Erkenntnissen auch zu kommen. Das gilt natürlich im Besonderen auch für die Holocaust-Forschung.
Vielleicht noch ein Tipp für die HörerInnen, die jetzt, interessiert sind, aber vielleicht keine Zeit, keine Lust haben oder vielleicht auch nicht das Geld, um ein 1000-Seiten-Werk sozusagen sich anzuschaffen, auszuleihen oder sonst wie in die Hand zu nehmen. Gibt es denn irgendwie einen bestimmten Zugang, der vielleicht ein bisschen einfacher ist zu Hilbergs Werk, der ein bisschen niederschwelliger ist? Mhm.
Im letzten Jahr habe ich zusammen, oder Walter Pehle und ich zusammen ein Band herausgegeben im S. Fischer Verlag, Anatomie des Holocausts mit Essays und Erinnerungen von Raoul Hilberg. Und die wurden, das waren Dinge, die auf Englisch schon vorlagen, die haben wir ins Deutsche übersetzen lassen und wollten eben diesen niedrigschwelligen Zugang nochmal zu Hilberg schaffen, weil da sind kurze Aufsätze von 10, 15 Seiten, die aber trotzdem sozusagen die ganze Genese seines Werkes eigentlich und den ganzen Kern seines Werkes enthalten. Und das sind zum Teil auch Aufsätze, die ein Stück weit auch über seine Schwierigkeiten als Holocaust-Forscher erzählen. Wie war es eigentlich, an bestimmte Quellenbestände heranzukommen? Wie war es eigentlich, zum ersten Mal nach Auschwitz zu fahren oder in andere Archive in Osteuropa? Also das ist ein Band, den ich nicht nur empfehlen kann, weil ich ihn mit herausgegeben habe, sondern der liefert genau dieses niedrigschwellige Angebot, erstmal sozusagen noch nicht ein großes Werk, sondern erstmal mit 200 Seiten sich vielleicht zu begnügen und erstmal einen Zugang zu Hilberg zu gewinnen, erstmal zu seiner Idee von dem Holocaust zu gewinnen. Und wir stehen Holocaust uns ja heute groß, meistens als sehr blutigen Prozess vor, der in Gaskammern vor allen Dingen ablief oder eben auch in Erschießungsgruben im Osten. Aber vielleicht nochmal den Zugang zu denken, aha, was für ein bürokratischer Apparat stand eigentlich dahinter und wie wurde diese Mordmaschinerie eigentlich durch bürokratische Abläufe von Arbeitsteilung und Fordismus vorangetrieben. Darüber nochmal nachzudenken, daraus können wir vielleicht auch was für unsere eigene Gesellschaft lernen, die ja auch hochbürokratisch ist und wo wir vielleicht auch aufpassen müssen, dass bestimmte bürokratische Prozesse nicht zu unerwünschten Ergebnissen am Ende führen. Also es sollte vielleicht auch ein Buch sein, was uns nicht nur was über den Holocaust sagen kann, sondern generell über auch die Ambivalenz moderner bürokratischer Gesellschaften.